Liebe Geschwister, wir betrachten heute Abend nun die Thematik, was ist Apologetik, warum betreiben wir Apologetik und wie betreiben wir Apologetik. Das erste also, was ist Apologetik überhaupt? Der Begriff Apologetik kommt vom griechischen Verb apologeomai und das heißt sich verteidigen. Und gemeint ist die Verteidigung des christlichen Glaubens bzw. der christlichen Wahrheit gegenüber einer nichtchristlichen Umwelt. Warum muss der christliche Glaube verteidigt werden? Deshalb, weil er vielen Angriffen ausgesetzt ist. Dabei ist nicht nur an Kampf gedacht, etwa Angriffe von Seiten heidnischer Religionen und Weltanschauungen, sondern auch an die Bezeugung des Evangeliums, und zwar in die Situation des heutigen suchenden und fragenden Menschen hinein. Also einerseits eine kämpferische Dimension der Apologetik, andererseits eben auch die missionarische Dimension, das Evangelium zu bezeugen in eine immer mehr verweltlichende Gesellschaft hinein. Damit haben wir jetzt also schon betrachtet, was ist Apologetik. Nun kommen wir schon zum Teil 1, 2, warum Apologetik? Und dazu betrachten wir zunächst die Aktualität. Die Aktualität ist für den christlichen Apologeten zu allen Zeiten gegeben, und heute leider mehr als zuvor, und zwar die Gegenmission nichtchristlicher Religionen und Weltanschauungen im Abendland ist eine Ursache. Es gab im letzten Jahrhundert eine regelrechte Gegenmission des Buddhismus und des Hinduismus im Abendland. Etwa Schopenhauer und andere Philosophen haben das übernommen. Und in unserem Jahrhundert dann die ganzen Jugendreligionen, die in den 60er Jahren hier eingedrungen sind. Das ist das eine. Dann sehen wir den rapiden moralischen Zerfall in unserer Gesellschaft und die schleichende Unterwanderung auch der Kirchen durch den Zeitgeist. Das möchte ich jetzt auch nicht ausdehnen, ich weise nur darauf hin. Und während nun heute die Zahl der apologetischen Aufgaben rapide zunimmt, nimmt leider die Zahl der zumindest hauptamtlich tätigen Apologeten rapide ab. Oder es gibt an sich überhaupt keine hauptamtlichen so ziemlich. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die es überhaupt noch gibt. Es gibt in Deutschland nicht einen einzigen Lehrstuhl mehr für Apologetik. In Gießen gab es einen bis vor 2,5 Jahren, aber der wird jetzt unter anderem mit begleitet. Und das ist an sich traurig, und an den anderen bibelkritischen Universitäten ist eben auch das Problem, dass man oft nichts mehr weiß, was man verteidigen soll, weil man durch die Bibelkritik selber die Basis weggespült hat, unterminiert hat. Dass hier letztendlich die Verteidigung eher gegen die eigene Lehre fast schon notwendig wäre, sage ich mal etwas krass. Es existiert zwar früher in Stuttgart, jetzt in Berlin, eine evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Wer hat denn davon schon gehört? Und die geben ja den Materialdienst heraus über Sekten, Kulte und Ähnliches. Und diese führte aber lange Zeit und auch heute zum Teil ein Dornröschen-Dasein. Sie wird von den Kirchenleitungen viel zu wenig gefördert und steckt seit Mitte der 90er Jahre in gewissem Sinne einer personellen Krise, was auch mit dem Umzug verbunden war. Jetzt hat sie sich wieder einigermaßen gefestigt. Der neue Leiter ist jetzt der Dr. Reinhard Hempelmann, nicht mit Heinz-Peter Hempelmann zu verwechseln. Die Informationsdienste der EZW, wie sie auch, das ist praktisch die kirchliche Sektenstelle, wenn man so will, sich nennt in Berlin. Diese Materialdienste zeichnen sich durch eine recht gute Materialkenntnis aus. Sie haben viele Informationen eingeholt über Scientology, über neuapostolische Kirche, über transzendentale Meditation, über alles Mögliche. Die Schwäche liegt eher in der Beurteilung. Und das hängt damit zusammen, dass diese kirchlich hauptamtlichen Apologeten leider doch weitgehend geprägt sind, selber von bibelkritischen Systemen und sehr oft psychologische, soziologische Analysen anstellen, aber weniger jetzt bibeltreu, biblisch-theologische Analysen. Das ist das Manko, was wir eben auch bemängeln, weshalb es auch Alternativen gibt, wie etwa die ARF, die zwar in gewissem Sinn auch Material von der EZW bezieht und auch in manchen Punkten zusammenarbeiten kann, aber dann in der Wertung ergeben sich eben doch Unterschiede, gerade wenn man von der bibeltreuen Sicht dann manches kritisieren muss, was eben die EZW dann auch tut. Einige Beispiele: der EZB-Beauftragte Hans-Jürgen Ruppert hat ein Buch geschrieben über das Thema Okkultismus, Und in diesem wendet er sich, man höre, gegen die sogenannte dämonistische Hypothese, bei manchen Evangelikalen wie etwa Kurt Koch und anderen, gegen die sogenannte dämonistische Hypothese, also die Vorstellung, dass Dämonen hinter dem okkulten Gebiet stehen könnten. Das wird also hier irgendwie als absurd oder überholt hingestellt. Und damit tut man dem Teufel natürlich den größten Dienst. Diejenigen, die sein Dasein und seine Wirkung bestreiten, arbeiten ihm bewusst oder unbewusst in die Hände, ob sie es wollen oder nicht. Noch etwas krasser, der verstorbene Sektenpfarrer Friedrich Wilhelm Haag, wir hatten den Namen schon gehört, hat er viele Bücher geschrieben in der Münchner Reihe. Er hat auch ein Buch geschrieben über Freimaurer und in diesem nennt er, man höre wiederum, Adressen von Logen, an die man sich wenden kann, wenn man Informationen möchte. Und er plädiert auch für die Vereinbarkeit von christlichem und freimaurerischem Gedankengut. Wer ein bisschen Einblick hat in die Weltanschauung der Freimaurerei, kann das keineswegs tun, würde ich sagen. Und es ist also eine große Verharmlosung dieser Strömungen. In unserer Reihe, leider habe ich ihn jetzt nicht dabei, ist auch ein Band über Freimaurer erschienen, der sehr ausführlich diese Wurzeln und Hintergründe darstellt. Ja, während man vor solchen Richtungen gar nicht oder halbherzig warnt, kämpft man oder meint kämpfen zu müssen gegen Strömungen im evangelikalen Bereich, und zwar solche, die konsequent bibeltreu sein wollen. Die werden dann schnell verschrien mit dem Etikett Fundamentalisten und wie es dann auch immer heißt. Und dann wird man in einen Topf geworfen mit, sage ich mal, Fundamentalisten vielleicht islamischer Prägung, die dann auch zu Gewalttaten greifen, was, denke ich, bei christlichen bibeltreuen Menschen, wenn sie etwa die Bergpredigt ernst nehmen, liebet eure Feinde zum Beispiel, praktizieren, überhaupt nicht zusammenpassen kann. Aber das wird dann alles in einen Topf geworfen und das ist durchaus unstatthaft und unredlich. Somit befinden sich bibeltreue Christen heute in der schwierigen Lage, den christlichen Glauben nicht allein gegenüber einer immer gottloser werdenden Umwelt verteidigen zu müssen, sondern leider auch gegenüber Apologeten, die kaum mehr welche sind, gegenüber Apologeten, die sich selber vom Zeitgeist haben infizieren lassen. Möge Gott uns auch selber davor bewahren. Wir sind natürlich alle vom Zeitgeist umgeben und er will uns angreifen und unsere Lehre verwässern und unser Leben unglaubwürdig machen. Aber da möge Gott uns Gnade schenken, dass wir immer wieder zu ihm zurückfinden und in der Buße und im Neuanfang in seiner Kraft dienen dürfen. Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es also Alternativen, wie etwa auch die Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Sie wurde 1975 bereits gegründet von dem Schriftsteller und Geschäftsmann Ernst Martin Borst, der vor 3 Wochen hier gesprochen hat über Sekten. Ich weiß nicht, wer war denn da dabei? Ich glaube jetzt niemand von den Anwesenden. Der Günther war da, ja, das sind erlebt. Ja, es war auch ganz gut besucht. Wir haben uns gefreut und er hat da also 1975 angefangen, einfach ganz missionarisch zu arbeiten unter Sektenmitgliedern. Zeugen Jehovas hat damals Schriften geschrieben, was ich ihnen sagen wollte. Ich weiß nicht, ob jemand so Schriften kennt, so kleine. Ein Wort an Mormonen, ein Wort an Neuapostolen, ein Wort an Zeugen Jehovas, ein Wort an Mitglieder aller Religionsgemeinschaften. Dies gibt es auch heute, werden wieder neu aufgelegt. Und aus dieser missionarischen Zielsetzung ist die Arbeit der ARF entstanden. Die EZW hat an sich jetzt weniger oder überhaupt nicht eine missionarische Zielsetzung. Die will einfach informieren über Entwicklungen aus ihrer Sicht. Sicherlich manches gut, manches dann auch einseitig. Während die ARF oder also wir vor allem ein missionarisches Anliegen auch haben, Menschen zum Herrn Jesus Christus einzuladen, die in Sekten und Kulten verstrickt sind. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Unterschied. Abgesehen natürlich auch von der bibeltreuen Grundposition. Nun, warum Apologetik? Die Antwort ist klar. Der christliche Glaube wird von vielen Seiten bedroht und er bedarf der Verteidigung. Aber das ist nicht alles. Wir betreiben Apologetik, also Unterscheidungslehre, nicht zum Selbstzweck. Bei der Verteidigung des Glaubens geht es nicht nur um eine intellektuelle, also gedankliche Diskussion, sondern es geht um viel mehr. Es geht um die Existenz von Menschen, um die Frage, ob sie sind oder nicht sind, also sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Gibt schon bei Shakespeare diese Frage, aber hier in viel tiefergehendem Sinn, im christlichen Sinne, werden wir sein oder nicht sein, das heißt, vor Gott bestehen können oder nicht, mit unseren Lehren, mit unseren Weltanschauungen. Es geht also um Heil oder Verdammnis, Leben oder Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Es geht darum, dass Menschen ins Reine kommen können mit Gott und dass sie eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer erhalten, dass sie das ewige Leben erlangen. Wenn wir diese Zielsetzung nicht hätten, würden wir auch keine Apologetik betreiben, aber das ist grundlegend, das grundlegende Ziel. Und dafür kann das Wegräumen intellektueller, also geistig, gedanklicher Hindernisse, die dem Glauben im Weg stehen können, das Wegräumen solcher Hindernisse eine entscheidende Hilfe sein. Zusammengefasst, die wichtigste und immer gleichbleibende Aktualität der Apologetik besteht darin, Menschen zu helfen, dass sie Christen werden können und Christen zu helfen, dass sie Christen bleiben können. Durch alle Wirrnisse und Verführungen der Zeit hindurch. Also Menschen sollen Christen werden, Christen sollen Christen bleiben können. Und dazu möchten wir auch mit diesen Seminaren dienen. Nun kommen wir zum Teil 1, 2, 2. Also ich habe diese Dezimalgliederung, wie Sie sehen, ist ja heute oft üblich. Also wir sind jetzt bei 1, 2, 2. Die biblischen Grundlagen der Apologetik. Biblische Grundlagen. Nun, die klassische Bibelstelle können wir aufschlagen. Es gibt eine grundlegende Bibelstelle, warum und wie wir Unterscheidung und Verteidigung betreiben dürfen. Das ist 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 und 16. Wer eine Bibel da hat, darf es gerne aufschlagen. 1. Petrus 3, 15 und 16. Da heißt es, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, dass sie euren guten Wandel in Christus geschmäht haben. Und wenn ich es jetzt mal ganz wörtlich übersetze, ich möchte es gerade nochmal vom Urtext her so sagen. Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen, indem ihr immer bereit seid zur Verteidigung oder Verantwortung. Hier steht im Griechischen Apologia, Verantwortung, Verteidigung. Gegenüber jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin ihr verleumdet werdet, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus schmähen. Dieses Wort, liebe Freunde und Geschwister, ist an die bedrängte Gemeinde in der Zerstreuung gerichtet, ursprünglich im Petrusbrief. Die Gemeinde war damals sehr bedrängt und verfolgt und lebte in der Zerstreuung. Übrigens, wenn die Luft zu eng wird, können wir gerne mal aufmachen, müsst ihr einfach ein Handzeichen geben. Geht es noch? Gut. Es ist auch ein Fenster offen, nur zur Beruhigung. In dieser Situation wird den Gläubigen mitgeteilt, wie sie sich verhalten können, um die Verleumdungen der Verfolger zu widerlegen und denen Antwort zu geben, die sie nach ihrem Glauben fragen. Und hier sind also die zwei klassischen Ziele der Apologetik aller Zeiten enthalten, und zwar Verteidigung des Glaubens und Verkündigung des Evangeliums. Beides gehört zusammen. Heute gibt es ja manche Diskussionen, auch in der evangelikalen Welt. Die einen sagen, wir wollen nur missionieren, ja, keine Kämpfe, ja, keine Verteidigung. Und die anderen sagen, wir müssen nur kämpfen und bekennen und so. Vielleicht kennen Sie Diskussionen. Ich habe es etwas krass dargestellt. Ich denke, beides gehört doch zusammen. Man kann es gar nicht auseinanderreißen. Es gehört dazu, den Herrn zu bezeugen, zu missionieren. Und andererseits aber auch, klar, sich zu ihm zu bekennen und damit auch ihr Lehren abzuwehren, um die Gemeinde, um jeden Einzelnen zu schützen. Also Verteidigung des Glaubens und Verkündigung des Evangeliums gehören zusammen. Was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung ist die Heiligung des Herrn Jesus in den Herzen. Und das heißt, Heiligung des Herrn in den Herzen bedeutet innige Gemeinschaft mit ihm. Völlige Hingabe an ihn, die allein Kraft zum Bekenntnis und guten Wandel schenkt. Das ist die Grundlage, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Deshalb ist es eine ganz kraftlose Apologetik, wenn man es jetzt nur rein wissenschaftlich betreibt, ohne persönliche Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus. Das sollte also die Voraussetzung sein, diese Glaubensbeziehung, diese Liebesgemeinschaft zum Heiland. Und wo diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn besteht, da spüren die Mitmenschen, uns Christen, die Hoffnung ab, die in uns ist, und werden dann fragend, nicht? Damit sie dann fragend werden. Das lesen wir auch hier. Seid bereit, allezeit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Die Menschen fragen, sie fordern einen Grund, warum habt ihr diesen Wandel und diese Freudigkeit in euch? Der untrennbare Zusammenhang zwischen Lehre und Leben. Also Menschen sollen neugierig und fragend werden, aber andererseits, das ist das Leben, andererseits dann auch die Lehre, die zu diesem Leben führt. Das kann man gar nicht trennen, nicht? Und bei wem hat denn Leben und Lehre völlig übereingestimmt? Bei welcher Person, sage ich mal? Beim Herrn Jesus, allein er. Also wir sollen jetzt nicht uns für so groß halten, dass unser Leben völlig sich mit der christlichen Lehre deckt. Schön wäre es ja, aber wir sind allzumal Sünder, das müssen wir auch realistisch sehen. Und leben aus der Gnade und der Vergebung. Und dadurch können wir Kinder Gottes werden. Aber wir werden nie so unser Leben mit übereinstimmen können, wie es der Heiland selber getan hat als der Sohn Gottes. Aber trotzdem ist es natürlich auch unsere Kraft und unser Vorbild, der Heiland, ja. Nun, wie soll denn die Lehre weitervermittelt werden? Auch das ist jetzt wichtig für die Apologetik. Mit Feuer und Schwert steht es hier. Mit Feuer und Schwert sollt ihr die Menschen bekehren. Steht nicht hier. Man hat es zwar mal so getan in der Kirchengeschichte und es wird heute noch sehr schlecht den Christen zugerechnet. Sehr schlecht ist es angekommen, die Kreuzzüge etwa. Wobei natürlich da ganz andere Zielsetzungen noch da waren. Eroberung und Imperialismus. Nun, hier steht es ja ganz eindeutig in Vers 16, mit Sanftmut und Gottesfurcht. Also wir sollen, wenn wir schon kämpfen, mit dem Schwert des Geistes kämpfen, in der Sanftmut, die der Heilige Geist uns geben kann, dass wir auch ruhig bleiben können bei Streitgesprächen. Ich sage es mal so paradox, dass wir uns da nicht, ja sage ich mal, so hineinsteigern müssen, dass wir den anderen verletzen und beleidigen und gewaltsam, mit Worten kann man auch gewaltsam werden, streiten müssen. Das schreckt dann Menschen ab, das kann sie nicht gewinnen. Also Sanftmut und Gottesfurcht, das gehört zusammen. Die Gottesfurcht, das ist also das, was uns von der Menschenfurcht zumindest ein großes Stück befreien kann. Denn wenn wir Gott mehr fürchten als Menschen, und das tun wir dann hoffentlich alle, wenn wir Christen sind, dann werden wir auch frei, Menschen den Herrn zu bekennen und ja einfach mutig auch ein Zeugnis zu geben, auf sie zuzugehen und sie auch aus ihren Weltanschauungen herauszurufen, herauszulieben. In Sanftmut und Gottesfurcht. In Sanftmut bedeutet also nicht in Hochmut und pharisäischem Überlegenheitsgefühl, nicht in Übermut und Aufdringlichkeit, nicht in Unmut und Lieblosigkeit, sondern demütig, zurückhaltend und in Liebe auf die Menschen zugehen. Und in Gottesfurcht bedeutet, nicht in Kleinmut und Menschenfurcht, sondern im Vertrauen auf die Kraft und das Wirken des Herrn. Das ist entscheidend. Die Beispiele für Apologetik in der Bibel sind zahlreich. Jesus selber hat in Streitgesprächen und Gleichnissen auf die Fragen und Angriffe seiner Gegner geantwortet. Aber er hat ihnen auch Gegenfragen gestellt. Es gibt also Streitgespräche, wo der Herr selber uns als Vorbild vor Augen gemalt wird, etwa wo es um das Sabbatgebot geht, die Steuerpflicht, die Auferstehung der Toten und vieles weitere. Vor allem in Matthäus 21 und 22 können Sie das nachlesen. Nun, die Antworten des Herrn, die waren von so übermenschlicher Weisheit, dass seine Gegner ihm nichts antworten konnten. Das können Sie immer wieder sehen. Das ist einzigartig bei ihm. Bei Menschen werden immer wieder Antworten kommen. Da wird es immer wieder Diskussionen geben, aber ihm konnten sie nichts mehr antworten. So heißt es in Matthäus 22, Vers 46. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Nach diesen Streitgesprächen mit den Pharisäern und Sadduzäern. Aber Jesus selber hat sich nicht nur durch seine Worte beglaubigt, sondern durch sein Leben und seine Zeichen und Wunder, die er gewirkt hat, in einzigartiger Weise als der Messias. Er kann uns natürlich ihr Vorbild sein, aber nur ein Stück weit. Das können wir nie erreichen oder nachahmen, wie er in übermenschlicher Weisheit und Vollmacht gewirkt hat. Die Apostel nun waren Zeugen der Wahrheit, die in Jesus erschienen ist. Und sie waren Vermittler der Wahrheit des göttlichen Wortes, des Evangeliums von der Erlösung allein aus Gnaden. Und nun wird in den Evangelien und vor allem dann auch in den Briefen und in der Johannes-Offenbarung in kompromissloser Schärfe durchgehend unterschieden zwischen Wahrheit und Lüge. Das, was man heute oft nicht mehr hören will. Heute ist ja das Zeitalter der Beliebigkeit, die Postmoderne, wie man es auch nennt, wo es nicht mehr richtig und falsch, süß und sauer, männlich und weiblich, gut und böse gibt, sondern wo alle Unterschiede aufgehoben werden. Das geht dann bis in die Kleidung hinein, dass heute Männer sich wie Frauen schon anziehen. Die Ohrringe waren nur ein Anfang, denke ich. Ich will jetzt da nichts sagen, wenn da jemand Geschmack dran findet. Aber es ist irgendwie so ein Zeichen für den Zeitgeist. Es wird immer mehr aufgehoben, auch da fängt es dann schon an. Das ist jetzt vielleicht der Feminismus eben, der auch versucht, jetzt Kinder ohne den Mann zur Welt zu bringen und alles möglich. Es wird schon die verrücktesten Sachen experimentiert. Ich gehe auch morgen noch auf manche Strömungen ein. Nein, aber in den Evangelien hat man unterschieden zwischen Wahrheit und Lüge. Und es wurden Auseinandersetzungen geführt, im Neuen Testament etwa, mit der Magie, so in Apostelgeschichte 8, wo der Zauberer Simon Magus ganz klar abgelehnt wird als okkulte Macht, die dann in der Kirchengeschichte immer wieder hochkam, in den gnostischen Strömungen und in was auch immer, aber das wurde bekämpft. Simon Magus, der dann auch gegen Geld Kraft sich kaufen wollte, übernatürliche Kräfte, eine ganz klare Zauberei, die abgelehnt wird. Dann wird abgelehnt der heidnische Götzendienst und die Vielgötterei, also der Polytheismus, wie man es im Griechischen sagt, die Vielgötterei. In Römer 1, in 1. Korinther 8, 1. Korinther 10 und vielen weiteren Stellen. Muss ich, denke ich, jetzt nicht weiter erklären. Dann wird abgelehnt eine Philosophie, die in Widerspruch zu Gottes Offenbarung tritt. Lesen Sie da mal den Kolosserbrief, vor allem Kapitel 2. Ich werde am Sonntag hier drüber predigen, über Kolosser 2, Sonntag früh um 10. Da werden wir das ausführlich betrachten, dieses Wort. Hütet euch vor diesen philosophischen Strömungen, die eben die Elemente der Welt vergötzen und nicht den Herrn Jesus im Mittelpunkt haben, sondern eben die irdischen Dinge. Und dann auch kriegt die Gnosis, dass der Mensch übersinnliche Erleuchtung möchte, dass ihm der Glaube nicht mehr ausreicht, sondern er praktisch in eine Sphäre hineindringen möchte, wo ihm übersinnliche Offenbarungen, Geistoffenbarungen zuteil werden. Heute wieder sehr aktuell in der Anthroposophie, Theosophie, Kosmosophie und vielen anderen Strömungen. Dann wurde, also 1. Timotheus 6, Vers 20 und 21, wird vor dieser fälschlich sogenannten Erkenntnis bereits gewarnt, vor der Gnosis. Die ganzen Johannesbriefe sind voll und das Johannesevangelium von der Kritik gegen diese übersinnlichen Erkenntnisströmungen. Wenn gesagt wird etwa, das Wort ward Fleisch, ist es ein ganz klarer Widerspruch gegen diese gnostische Pseudo-Vergeistlichung. Dann ein falsches Evangelium einer judaisierenden Gesetzlichkeit, dass man das Heil aus den Werken wiederhaben möchte. Der ganze Galaterbrief richtet sich dagegen. Dann lasst euch doch gleich verschneiden, wenn ihr denkt, die Beschneidung führt euch ins Himmelreich. So klar kann hier Paulus das abwehren. Achten Sie mal auch auf diese Polemik, die in solchen Sätzen steckt. Polemos kommt ja von Kampf, nicht? Was heute auch sehr unbeliebt ist, überhaupt zu kämpfen in dem Zeitalter der Beliebigkeit. Aber vielleicht kommt wieder eine Generation, gerade in der endzeitlichen Entwicklung, die kämpft und widersteht. Mit dem Schwert des Geistes wohl bemerkt, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das Schwert des Geistes ist die Heilige Schrift. Also einerseits dann gegen diese Gesetzlichkeit, dass man in die Werkgerechtigkeit zurückfallen wollte, und dann der Kampf im 1. Korintherbrief, der geht dann wiederum gegen das andere Extrem. Gegen eine Zügellosigkeit. Alles ist erlaubt, lebt doch wie ihr wollt, tu was du willst, sei das ganze Gesetz. Alistair Crowley lässt grüßen, der Vater des Satanismus in unserem Jahrhundert. das bestimmt heute die Gesellschaft. Und dagegen wurde schon im ersten Korintherbrief gekämpft. Nun, wo es um Wahrheit und Lüge geht und damit zugleich um Heil oder Verdammnis, da gibt es keine Grauzone, kein sowohl als auch, keine Toleranz gegenüber den Irrlehrern und Verführern, gegenüber den Lügenaposteln und falschen Propheten. Da geht es um Sein oder Nichtsein. Und deshalb dürfen hier keine Kompromisse geschlossen werden. Ich möchte nur drei Zitate hier bringen. Eins von Jesus, eins von Paulus und eins von Johannes aus dem Neuen Testament. Der Herr Jesus warnt seine Jünger mit folgenden Worten. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist eine unerbittliche Schärfe aus dem Mund des Sünderheilands. Und das steht in Matthäus 7, Vers 15, 16 und 19 in der Bergpredigt. Dann der Apostel Paulus in Galater 1. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Steht im Neuen Testament, nicht im Alten und auch nicht in Zauberformel, sondern das ist ja ein christliches Buch, der Galaterbrief, wo ein Fluch hier über diejenigen gesprochen wird, die das Evangelium verfälschen. Möge Gott uns bewahren, dass wir nicht auch falsche Lehren aufstellen. Und da ist auch wichtig, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig dienen und zurecht helfen, dass wir bewahrt werden. So wichtig ist es, weil durch die Verführung in der Lehre das ewige Heil verloren geht. Deshalb muss hier der Apostel in dieser Schärfe schreiben. Und ich möchte jetzt nicht fragen, wie viele, ja auch Theologen, heute Lehren aufgestellt haben, die im Widerspruch stehen zum Evangelium. Welches Urteil werden einmal Lehrer empfangen in der Ewigkeit? In der Johannes-Apokalypse findet sich im Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon folgende Mahnung des Herrn. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Das steht immer am Anfang, die Umkehr, die Möglichkeit zur Umkehr. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Also immer die Möglichkeit zur Buße, wenn nicht, dann kommt das Gericht, dann kommt der Kampf Gottes gegen die Verführer. Es gibt für die Gemeinde im Umgang mit Irrlehrern und Verführern nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Irrende kehrt um, oder er muss sich von der Gemeinde trennen. Es ist nun wichtig und auch sehr unpopulär heutzutage, das Wort Gemeindezucht oder auch Kirchenzucht, wie man es früher genannt hat. Und da gibt es auch klassische Bibelstellen hierzu in Matthäus 18 und 1. Korinther 5. Übrigens werde ich ungefähr bis viertel, halb nach neun sprechen. Ich hoffe, Sie haben so viel Energie. Und dann können wir noch bis zehn zusammen sein und reden, wenn Sie Fragen haben. Nur damit Sie etwas Zeit haben müssen. Also die Gemeindezucht in Matthäus 18 und 1. Korinther 5. 1. Korinther 5 steht, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, darum verstoßt den Bösen aus eurer Mitte. Es ist also dieses Geheimnis, wenn ein bisschen Sauerteig da ist, falsche Lehre, falscher Lebenswandel offensiv propagiert wird, sodass andere verführt werden, das durchsäuert eine ganze Gemeinde. Und manchmal, so hart das ist, ist eine Trennung oder Spaltung notwendig, damit nicht die ganze Gemeinde kaputt geht. Ich bin durchaus gegen Spaltungen. Ich finde es auch schlimm. Und heute ist oft ein Hochmutsgeist, der zu einer Spaltungssucht in Gemeinden führt. Aber die andere Gefahr ist der Vermischungsgeist, dass wie der Sauerteig sich Irrlehre in Gemeinden hineinfrisst und alles durchdringt und die Gemeinde von innen her zerstört. Das darf auch nicht sein. Dann muss man lieber das Böse hinaustun, wie es die Bibel hier sagt. Verstoßt den Bösen aus eurer Mitte, aber damit er auch gerettet werde und zum Nachdenken komme. Die Chance hat er dann noch, wenn diese drastische Maßnahme der Gemeindezucht geübt wird. Das heißt also auch immer noch eine seelsorgerliche Komponente, die dabei enthalten ist. Und auch eine klassische Stelle, wie nun Gemeindezucht ablaufen soll, ist Matthäus 18. Und da sieht man wieder, wie behutsam, wie seelsorgerlich das gedacht ist. Matthäus 18, 15 bis 17. Da lesen wir: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Also zunächst einmal unter vier Augen. Das ist ganz wichtig. Ich habe erlebt, dass Sünden schon bekannt wurden von der ganzen Gemeinde, die aber gar nicht die ganze Gemeinde betrafen. Das hat nur Einzelne betroffen. Das ist auch nicht biblisch. Wenn man dann Leute zwingt, die müssen jetzt hier Bekenntnis abgeben. Vor tausenden Leuten war das sogar mal. Ich sage jetzt nicht, wo das war. Da habe ich dann interveniert und sie haben es dann auch abgestellt. Aber es sind schon Dinge, die auch nicht gut sind. Zunächst einmal unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Das ist dann wichtig, gerade wenn es um die Gemeinde dann geht. Dann muss man erstmal noch zwei Brüder herzuziehen, wegen der Zeugendimension. Und dann erst die nächste Stufe, wenn auch das nicht hilft, dann geht es noch einen Schritt weiter. Hört er auf die nicht, dann sage es der Gemeinde. Aber auch erst dann. Man soll also Sünde nicht gleich vor die Gemeinde zerren. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Das heißt, dann ist er einer von draußen, dann gehört er auch nicht mehr dazu, weil sonst würde die Gemeinde Schaden nehmen. Aber wie gesagt, es sind hier eins, zwei, drei Stufen und erst dann die Gemeindezucht notwendig eventuell. Ja, soweit dazu, Gemeindezucht. Und noch ein Aspekt der Verteidigungskunst, jetzt in biblischer Sicht, bevor ich dann auf die heutige Anwendung eingehe. Ich möchte schon vorwegnehmen, weil morgen haben wir so viel mit Weltanschauungen zu tun. Sie sehen da, wie viele Punkte das noch sind, dass ich denke, wir brauchen morgen den ganzen Tag, um von Kapitel 2 bis zu Kapitel 12 zu kommen, morgen. Wenn wir dann die Offenbarungslehre, die Bibellehre, die Gotteslehre, die Schöpfungslehre, die ganzen Weltanschauungen miteinander betrachten wollen. Ich will es mal wagen, wirklich einen Gesamtüberblick zu geben, weil man hat immer nur Einzelbereiche und dieses Seminar soll ja grundlegend sein. Wir werden dann diese ganzen, viele dieser Einzelthemen alle hier noch haben. Sie werden es auf dem Programm sehen. Das wird alles noch irgendwann kommen, so Gott will und wir leben. Aber mal einen Gesamtüberblick. Aber jetzt gehe ich noch weiter und zwar noch folgender Aspekt erscheint mir jetzt wichtig. Und da komme ich auch schon so langsam zur praktischen Anwendung, also zum Teil 1.3, wie betreiben wir Apologetik, aber zunächst mal im Neuen Testament nochmal verharrend. Wie machen das die Apostel im Neuen Testament? Sie bedienen sich zweier zunächst widersprüchlich erscheinender Mittel, wenn sie mit Heiden und mit Nichtgläubigen ins Gespräch kommen. Zum einen die scharfe Abgrenzung gegenüber dem Heidentum mit seinen falschen Lehren und seinem gottfeindlichen Lebenswandel, die scharfe Abgrenzung. Zum anderen aber die Anknüpfung an die Lebens- und Gedankenwelt der Heiden und das Ernstnehmen ihrer Fragen. Also Abgrenzung und Anknüpfung. Wie passt das zusammen? Nun, bei näherem Hinsehen schließen sich diese Methoden oder Verhaltensweisen keineswegs gegenseitig aus. Denn auch da, wo die Anknüpfung an das Lebensgefühl der Umwelt geübt wird, auch da dient diese Anknüpfung doch nur dazu, um den und die Betreffende vom alten Lebenswandel und vom alten Denken wegzuführen, abzuholen und hinzuführen zum neuen Sein der Kinder Gottes. Ich möchte ein Beispiel hierfür nennen. In den Briefen des Apostels Paulus wird immer wieder deutlich, dass er die Gemeinde Jesu Christi gegenüber den heidnischen Göttern abgrenzt. So schreibt er zum Beispiel an die Gläubigen in Thessalonik im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 folgendes. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Abgöttern, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also da habt ihr euch ganz klar abgetrennt von den falschen Göttern, um dem lebendigen Gott und Herrn, Schöpfer des Himmels und der Erde zu dienen und weg von den Götzen. Zum anderen Apostelgeschichte 17, Vers 16 bis 33, die bekannte Areopagrede auf dem Athener Marktplatz, werden Sie vielleicht kennen. Dort wird berichtet, wie Paulus in seiner Missionspredigt auf dem Athener Areopag anknüpft an die Gottesahnung und die Weisheit der Griechen. Kann er anknüpfen, um sie abzuholen. Um ihnen allerdings in Weiterführung und Gegensatz hierzu den einen und wahren Gott zu verkündigen. Ich zitiere einige Verse aus Apostelgeschichte 17. Da sagt Paulus: Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Stand auf dem Altar, auf dem Areopag geschrieben hier. Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Unwissend verehren sie den unbekannten Gott und er verkündigt ihnen denn jetzt die Offenbarung. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, den verkündige ich euch. In ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wiederum Anknüpfung an Worte von griechischen Dichtern. In ihm leben, weben und sind wir. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Also es sind die Gefäße, die Standbilder, das ist nicht Gott, sondern Gott steht darüber als der Schöpfer aller Dinge, aller Menschen. Nun, dass Paulus an das Denken der Griechen anknüpft, aber ihnen keineswegs nach dem Mund redet, wird an der Reaktion der Zuhörer deutlich. Nämlich passiert Folgendes: Als er ihnen den lebendigen und wahren Gott verkündigt und vor allem als er dann von der Auferstehung der Toten spricht, da tritt eine interessante Reaktion ein bei den Zuhörern damals auf dem Areopag. Und zwar teilt sich die Zuhörerschaft in solche, die spotten und sich abwenden. Das können wir nicht glauben, was? Auferstehung der Toten und ein Gekreuzigter und so weiter. Die spotten und aber auch andere dann, die glauben, die sich dem Glauben und dem Herrn anschließen. Und mit dieser doppelten Reaktion muss nun sicherlich jede Form von Apologetik, von Verteidigung rechnen. Also einerseits Spott und Verachtung, andererseits Lebensübergabe an den Herrn. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und so bleibt trotz oder neben aller abholenden Anknüpfung die Konfrontation in der Apologetik, in der Verteidigungskunst unverzichtbar, die den Hörer der Botschaft vor die Entscheidung stellt, für oder gegen Jesus Christus, für oder gegen. Für oder gegen den wahren Gott, für oder gegen das Heil und ewige Leben. Denn es gilt nach 1. Korinther 10, Vers 20, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine kurze Pause machen, mal eine kleine Strophe singen, mal die Kassette drehen in der Zeit und dass wir dann mit der praktischen Anwendung. Wir haben jetzt 2/3, denke ich, schon durch, also Sie können bald ins Bett. Und die Geschichte übergehe ich jetzt mal, aber trotzdem die Frage: Wer sind in der altkirchlichen Zeit die bekanntesten Apologeten gewesen bei den Kirchenvätern? Weiß da jemand zufällig jemand? Keinen. Tertullian, Justin zum Beispiel. In altkirchlicher Zeit. Naja, gut, lassen wir es lieber weg, das Kapitel. Aber ein Zitat aus Tertullians Hauptwerk Apologeticum möchte ich doch noch vorlesen. Und zwar schreibt er im 50. Kapitel über die Würde des Martyriums, das heißt des Blutopfers für den Herrn, des Todesopfers. Tertullian, der lebte ja im, welchem Jahrhundert war es? Im 2. Jahrhundert nach Christus. Da schreibt er: Aber fahrt nur so fort, treffliche Präsidenten, die ihr beim Pöbel viel beliebter werdet, wenn ihr im Christen opfert. Quält, mattert, verurteilt uns, reibt uns auf. Eure Ungerechtigkeit ist der Beweis unserer Unschuld. Deswegen duldet Gott, dass wir solches dulden. Denn noch neulich, als ihr eine Christin zum Hurenhaus anstatt zur Löwengrube verurteiltet, habt ihr das Geständnis abgelegt, dass bei uns eine Verletzung der Schamhaftigkeit für schlimmer gelte als jede Strafe, als jede Todesart. Und doch die ausgesuchteste Grausamkeit von eurer Seite nützt nichts. Sie ist eher ein Verbreitungsmittel unserer Genossenschaft. Wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. So schrieb im 2. Jahrhundert der Kirchenvater Tertullian. Und nun die Frage heute, wie betreiben wir heute Apologetik? Wir sind jetzt also bei Teil 1, 3, Ziel und Methode. Zunächst einmal das Ziel der Apologetik, der Verteidigung des Glaubens. Die Frage nun an Sie und an euch, was ist denn das Ziel der Verteidigungskunst? Was wollen wir damit erreichen nochmals? Was meinst du, Peter?
Dass Menschen zum Herrn finden und die Lehre so rein bleibt, dass sie auch beim Herrn ankommen.
Ja, das ist schon mal gut. Menschen sollen zum Herrn Jesus, zu Gott finden und die Lehre so reinbleiben, dass sie auch dort ankommen. Das ist druckfertig gesprochen. Peter Christian Stiegler, Hausvater unseres Hauses.
Kann ich nur
vom
Herrn haben.
Schön. Aber es gibt noch ein höheres Ziel, was noch darüber hinausgeht. Was ist denn mit den Menschen, die gerettet werden? Dann, welches Ziel haben die denn?
Sie sind in der Ewigkeit zu Gottes Ehre abgestellt.
Zu Gottes Ehre abgestellt. Zu seinem Lob und seiner Verherrlichung. Das ist das größte Ziel. Die Gloria Gottes, die Verherrlichung Gottes vorzunehmen in ewigen Lob. Ich will es nochmal zusammenfassen. Das Ziel ist also die Verherrlichung Gottes. So heißt es in Psalm 57, Vers 6. Erhebe dich Gott über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Und es gibt viele weitere, gerade Psalmen, wo die Herrlichkeit des Herrn besungen wird. Und um diesem Ziel der Verherrlichung Gottes zu dienen, ist es notwendig, dass möglichst viele Menschen in die Schar derer treten, die ihn lieben, ihn anbeten und ihm dienen mit Freude. Dass möglichst viele gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie im 1. Timotheus 2, Vers 4 uns verheißen ist. Und deshalb betreiben wir christliche Apologetik. Und nun zur Methode. Das ist nun der letzte Abschnitt, den ich heute Abend mit uns betrachten möchte, damit Sie auch noch Kraft für morgen sammeln können, wenn es dann in die einzelnen Weltanschauungen geht. Nun, zunächst einmal, der Begriff Methode ist natürlich fragwürdig, wenn es um christliche Apologetik geht. Denn es gibt an sich keine Methode, in die wir den Heiligen Geist hineinzwingen könnten, wie er wirken soll. Der Geist weht, wie er will und wo er will. Johannes 3. Wir können aber beten, dass der Geist Gottes Menschen überführt von ihrer Schuld und auf den Heiland hinweist und zu ihm hinführt, die Herzen für ihn öffnet. Und deshalb geben wir dem Wirken des Geistes Gottes Raum, der so wie der Wind weht, wie er will. Er lässt sich nicht in starre Systeme oder Vorgehensweisen pressen, sondern wirkt in seiner oft überraschenden Weise an Menschenherzen und Schicksalen. Nun, obwohl wir mit dieser Freiheit Gottes und seines Geistes rechnen in der Apologetik, ist es natürlich trotzdem hilfreich, auf Erfahrungen zurückzugreifen, die Menschen gemacht haben mit der Verteidigung des Glaubens, mit der Bezeugung des Evangeliums. Aber niemals im Sinne einer völlig starren, schablonisierten Methode und dass wir nicht mehr mit der Spontaneität, dem Spontanen des Wirkens Gottes rechnen. Das sollte nicht sein, sondern die Freiheit des Geistes Gottes immer als Voraussetzung und dann aber doch gewisse Erfahrungen, die wir dann vielleicht doch als Methode bezeichnen, wenn wir so wollen, aber mit aller Zurückhaltung als Methode bezeichnen. Nun zunächst einmal der Apologet oder auch die Apologetin selber, das ist kein bloßer Fachgelehrter im christlichen Sinne, sondern es erbringt oder auch sie bringt gewisse Voraussetzungen mit. Es ist ein Mensch, der mit dem Wirken des lebendigen Gottes auch in der Verteidigungskunst des Glaubens rechnet. Er ist oder sollte sein ein durch den Geist Gottes wiedergeborener, gläubiger Christ, der zu seinem Herrn betet, sich in der Bibel auskennt und zu einer Gemeinde gehört, in der er sich zusammen mit anderen Christen und dem Wort Gottes versammelt. Also wiedergeboren, gläubig, Gebetsleben und auch eine Gemeinde, wo man sich trägt und korrigiert. Und auch ein Leben führt, das so gut wie möglich mit der Lehre Jesu Christi übereinstimmt, damit das Zeugnis nicht unglaubwürdig wird. Somit ist Apologet im weiteren Sinne jetzt verstanden, im umfassenden Sinne, jeder Christ, jede Christin ist Apologet oder Apologetin. Jeder Christ, der Jesus lieb hat und sich zu ihm bekennt. Die klassische Stelle, die wir gehört haben in 1. Petrus 3, Vers 15 und 16, Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft von euch fordert. Diese Stelle ist gerichtet an die gesamte Gemeinde. Da heißt nicht, das betrifft jetzt nur die Apostel damals oder die Propheten oder irgendjemand, sondern es betrifft die gesamte Gemeinde. Und dennoch ist es natürlich unbestreitbar, dass es eine besondere Berufung einzelner Christen zu einer speziellen, intensiveren Form der Apologetik gibt. Eine spezielle Berufung über das persönliche Glaubenszeugnis hinausgehend. Und diese Berufung hängt zusammen mit Gnadengaben, mit Charismen, die Gott diesen zuteilt. Vor allem, ja, welche Gnadengaben könnten denn wichtig sein für die Unterscheidungslehre? Ja, natürlich die Gabe der Geisterunterscheidung ist natürlich wichtig. Diakrisis auf Griechisch, Unterscheidung der Geister. Das Wort Kritik oder Krinein steckt drin, dass man unterscheiden kann, nicht? Krisis, Diakrisis der Geister. Aber auch die Gabe der Erkenntnis, also der Gnosis, jetzt im positiven Sinne verstanden, Erkenntnis. Und auch die Lehre, die Gabe der Lehre auf Griechisch, die Didache. Und ja, die sollten vorhanden sein nach 1. Korinther 12, Vers 10 und Epheser 4, Vers 11. Also der Apologet. Und nun, was ist mit dem Menschen, mit dem wir reden als Apologeten? Wir sollten den Mitmenschen, den wir den Herrn bezeugen und auch ihn aus Irrlehren herauszuführen versuchen, betrachten als ein wertvolles Geschöpf Gottes, dem wir die christliche Wahrheit in Liebe sagen möchten. Ich habe mal den Satz mir notiert, den ich mal von jemandem gehört habe. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Und Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Und Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und Lieblosigkeit natürlich dazu. Und deshalb steht in Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Wahrheit und Liebe gehören untrennbar zusammen, wenn wir christliche Unterscheidungslehre betreiben. Das heißt, wir wissen, dass der Mensch ohne die rettende Wahrheit vom Erlöser Jesus Christus verloren geht. Ganz klar. Aber es nützt gar nichts, wenn die Art, wie wir die Botschaft weitersagen, ihm so um die Ohren gehauen wird, dass er für das Evangelium verschlossen wird. Das nützt dann gar nichts. Wichtig ist die Beachtung des richtigen Zeitpunktes, griechisch der Kairos, der richtige Zeitpunkt, und das liebende Herz, um ihn für Jesus und das Evangelium zu gewinnen. Gerade bei apologetischen Streitgesprächen ist, wie ich schon erwähnt habe, das Gebet um die rechte Haltung und Liebe besonders wichtig. Dass wir die Wahrheit in Liebe sagen, heißt nun wiederum nicht, dass wir die Botschaft verbessern, die Wahrheit relativieren und einebnen. Das darf dann wiederum nicht geschehen. Und heute ist das Liebes- und Harmoniebedürfnis in vielen Gemeinden so groß, dass man sich schon gar nichts mehr zu sagen traut. Ob es jetzt den Lebensstil betrifft oder die Lehre betrifft. Das ist an sich gar keine Liebe. Das ist, man lässt den Menschen praktisch laufen, ins Verderben laufen. Das ist nicht gut. Man sollte liebevoll und doch in Weisheit und Klarheit auch manches einander sagen dürfen. Wir ermahnen uns auch brüderlich, nicht? Gegenseitig. Und es ist immer gut, wenn man sich da auch korrigiert und hilft. Und so möchte ich auch noch einen Satz so formulieren. Sage die Wahrheit in Liebe, aber sage aus Liebe die Wahrheit. Die Wahrheit in Liebe, aus Liebe die Wahrheit sagen. Kann man sich gut merken, ne? Ja, das war ein Satz von mir. Oder steht es so wörtlich so da? Was steht da?
Ja, wenn wir die Wahrheit eben nicht sagen, wird Gott das
Blut. Ja. Ja, wenn man die Botschaft vom Heil vorenthalten, wird Gott das Blut von unserer Hand fordern. Und zwar dem Menschen, den Gott uns vor die Füße stellt. Wir können es nicht jedem, allen 7 Milliarden gleichzeitig sagen, aber da, wo wir es eben schuldhaft versäumen, sage ich mal. Das soll uns jetzt nicht unter Leistungsdruck bringen, liebe Freunde, aber einfach uns das liebende und brennende Herz auch immer wieder beflügeln. Rückfragen haben wir dann nachher, nur wenn es ganz kurz ist. Ach so. Sage die Wahrheit in Liebe, aber sage aus Liebe die Wahrheit. So ein Satz, ein Komma dazwischen. Und hinten ein Ausrufezeichen. Also sage die Wahrheit in Liebe, aber sage aus Liebe die Wahrheit. Und dann gehört auch dazu, was ich immer wieder betone, der Unterschied zwischen Sachtoleranz und Personentoleranz. dass wir also in der Sache intolerant sind, aber der Person gegenüber tolerant als Mensch. Also in der Wahrheitsfrage, soweit wir natürlich die Wahrheit von der Heiligen Schrift erkannt haben, wir werden nie, es ist immer Stückwerk, uns erkennen. Die vollkommene Wahrheit können wir als Menschen nicht erkennen, aber die heilbringende Wahrheit können wir erkennen. Das Zentrale des Evangeliums. Sonst wäre Gott unbarmherzig, wenn wir nicht das Zentrale des Evangeliums verstehen könnten. Schon ein Kind kann den Herrn annehmen, kann das begreifen. Auch behinderte Menschen, auch geistig behinderte Menschen können, denke ich, in gewissem Sinne das Evangelium schon verstehen. Und das ist zum Beispiel bei diesen ganzen Irrlehrern nicht der Fall. Da gehört oft viel Konstruktion und Spekulation und alles Mögliche dazu. Nennen wir nur mal als Beispiel Anthroposophie, was da alles an gedanklichen Anstrengungen gemacht wird. Und ein Kind kann so überhaupt nicht gerettet werden, wenn es danach ginge. Das mal nur nebenbei bemerkt. Also Personentoleranz ja, Sachtoleranz nein. So kann man sich vielleicht auch mal notieren, wer möchte. Das heißt, wir sollen den Irrenden lieben, aber den Irrtum und vor allem die Lüge hassen. Der bekannte englische Apologet Francis Schaeffer, wer hat den Namen schon gehört? Ja, er hat ja viele wichtige Werke geschrieben, ist inzwischen verstorben. La Brie vielleicht schon mal gehört. Francis Schaeffer, er betont zu Recht, zitiere, das Christentum ist nicht romantisch, es ist realistisch. Es ist realistisch, denn es lehrt, dass es ohne Wahrheit keine Hoffnung und ohne ausreichende Grundlage keine Wahrheit geben kann. Das Christentum kennt die Krankheit und hat gleichzeitig das Heilmittel zur Verfügung. Die Krankheit ist die Verlorenheit des Menschen. Wenn wir das antithetische Denken aufgeben, sagt er, haben wir nichts mehr zu sagen. Das heißt, antithetisch heißt, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also Antithesen, das sind die Gegensätze, die Polarität, die auch im biblischen Sinne vorhanden ist. Und die man nicht einebnen kann, wie es die fernöstlichen Religionen tun. Schaeffer schreibt weiter, das Christentum steht und fällt mit der Antithese. Denn es gründet sich nicht auf irgendeinen abstrakten Wahrheitsbegriff, sondern auf den persönlichen Gott, der da ist. Und auf die Rechtfertigung des Einzelnen aus Gnaden. Also es ist ein lebendiger Gott, keine abstrakte Idee, sondern lebendige Wahrheit in Person Jesus Christus. Also wir sollen hier festhalten, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, zwischen Heil und Verdammnis. Aber das schließt nun wiederum nicht aus, dass wir Anknüpfungspunkte feststellen können, wo wir den Menschen abholen. Ich denke jetzt wieder kreisförmig heute Abend, wir kommen wieder auf das zurück, was wir auch in der biblischen Sicht der Apologetik schon betrachtet haben, Anknüpfung und Konfrontation. Die Anknüpfung dient nur dazu, um abzuholen. Das ist natürlich auch die Frage bei Evangelisationen, wie weit können wir gehen an den Zeitgeschmack, um die Leute abzuholen, sei es jetzt die Musik und andere Dinge, da streitet man sich ja auch zu Recht über diese Fragen. Ich denke, die Form darf den Inhalt nicht verändern. Die ganze Diskussion auch um Bilokrieg und alles Mögliche. Die Gefahr, denke ich, beginnt da, wo die Form, zum Beispiel die Unterhaltungselemente, den Inhalt zu verändern beginnen, wo es ein einfaches, ein bequemes Christentum zu werden droht. Da wird es dann gefährlich. Bin ich grundsätzlich gegen abholende Elemente in der Evangelisation, auch Anspiele und so weiter, aber wenn es den Inhalt beeinflusst und das Evangelium als Unterhaltungsshow plötzlich dem Menschen erscheint, dann ist die Gefahr groß, dass er, sei keine tiefgehende Buße und Umkehr erlebt, sondern sagt, ah, das ist ja alles so einfach und so billig und so schön und so ist es eben nicht. Es gibt auch Zeiten der Trübsal, der Verfolgung, des Leidens. Und vor allem gehört auch Buße und Umkehr dazu. Und das wird manchmal dann überspielt. Also die Anknüpfungspunkte dürfen nie so sein, dass die Inhalte aufgelöst und verbessert werden. Man sieht nochmal die Rede des Paulus auf dem Athener Marktplatz, wo er die Menschen abholt, aber dann spaltet sich die Zuhörerschaft, wo er dann ganz klar vom gekreuzigten, auferstandenen Herrn Jesus Christus redet. Noch kurz einige Punkte, ich denke noch etwa 10 Minuten. Wir haben es in der Apologetik dann weiter zu tun mit einem Kampf der Geistesmächte. Es ist nicht nur ein harmloses Diskussionsforum, das sich da trifft und über irgendwelche Themen sich philosophisch austauscht, sondern es ist ein Kampf der Geistesmächte. Die Bibel spricht es klar aus. Hinter den heidnischen Religionen und Weltanschauungen dieser Welt, und wir werden morgen einige kennenlernen, verbergen sich gottfeindliche Dämonen. Epheser 6, Vers 12, Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist die Wirklichkeit, die sich hinter der sichtbaren Wirklichkeit verbirgt. Und gegen diese Mächte hilft nur die geistliche Waffenrüstung, wie sie in Epheser 6, Vers 13 bis 18 beschrieben ist. Vor allem das Wort Gottes, der Glaube und das Gebet sind, denke ich, die Hauptelemente dieser Waffenrüstung. Das Wort Gottes, der Glaube, das Gebet und dazu eine unbeugsame Liebe zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zum Evangelium des Friedens Gottes. Also der Kampf der Geistesmächte, das wollte ich auch zumindest erwähnen hier. Und nun ist auch wichtig im Gespräch, dass die Begriffe sauber definiert werden. Die Begriffsbestimmung, die Begriffsdefinition, das heißt also, dass wir genau sagen, was ist gemeint mit dem Begriff Gott? Oder was ist gemeint mit dem Begriff Wiedergeburt? Oder was ist gemeint mit dem Begriff Erlösung? Zum Beispiel, was meint denn ein Hindu, wenn er Gott sagt?
Das ist nichts, im Gegenteil ist nichts.
Das ist der Buddhist. Da gibt es gar keinen Gott. Das ist das Nirvana, das ist Auflösung in die Nichtung. Am Ende, beim Hindu, da gibt es 330 Millionen Götter und Brahman als das höchste absolute Göttliche, unpersönlich verstanden. Nur jetzt mal generell gesagt. Dann gibt es, was meint ein Anthroposoph, wenn er Gott sagt? Er meint die göttlich-geistige Überwelt mit den vielen Geistwesen. Oder ein Mormone, der meint den Menschen selber, der zur göttlichen Stufe aufsteigt. Wir alle sind irgendwann Götter und werden es noch. Und Gott ist auch nur ein aufgestiegener Mensch. Muss man alles mal wissen, diese Dinge, ja? Oder Zeuge Jehovas. Das ist nicht der dreieinige Gott. Das ist irgendein höheres Wesen, was den Engel, den Erzengel Michael als den Christus gesandt hat. Das sind alles Dinge, die Menschen oft gar nicht wissen. Also man könnte jetzt endlos fortfahren. Oder Wiedergeburt. Im fernöstlichen Sinne die Wiederverkörperung. Im christlichen Sinne die Neuschaffung durch den Geist Gottes, wenn ein Mensch zu einem Kind Gottes wird. Ein Geschöpf Gottes wird ein Kind Gottes. Wiedergeburt. Im fernöstlichen Sinne Reinkarnation, Wiederverkörperung durch die ganzen Erdenleben hindurch. Oder der Begriff Liebe. Schauen Sie die ganze homosexuellen Diskussion an heute. Müsst ihr euch alle lieben, alles ist erlaubt. Das ist niemals die göttliche Liebe, die den Menschen verändert, die ihn zu einem Kind Gottes macht mit einem neuen Lebenswandel. Ein seelsorgerliches Problem. Aber das wird alles hier eingeebnet. Oder Bultmann, ich habe den Theologen schon genannt, wenn die Frau Linnemann ja demnächst kommt. Das war ihr Lehrer ursprünglich. Er hat die Auferstehung so gesehen, dass die nur in die Verkündigung hineingeschehen ist, aber nicht leiblich oder und wirklich. Nur in der Verkündigung der Kirche geschieht Auferstehung. Bultmann-Theologie. Auch und wie viele Pfarrer sind verführt worden bis heute, die das von den Kanzeln so predigen. Man könnte weit fortfahren. Oder der Marxismus, das Paradies auf Erden, eine Verweltlichung alles dessen, was geistlich gemeint war in der Bibel und so weiter und so fort. Also die Begriffe müssen sauber definiert werden, sonst ist eine heillose Verwirrung. Ganz grundlegender Punkt. Ich habe mal miterlebt, in Tübingen hat mich eine Studentengruppe einladen wollen, über Anthroposophie zu reden an der Uni. Dann hieß es ein paar Tage vorher, ja, Sie können doch nicht allein reden, wir laden auch einen Anthroposophen ein, damit es ausgewogen ist. Da sagte ich, ja, das muss man sich auch vorher gut überlegen, wenn eine christliche Studentengruppe dann einen Anthroposophen einlädt. Und dann war es dann so, da haben sie mir noch Beschränkungen auferlegt, ich dürfte an sich nichts Kritisches sagen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, unter den Umständen komme ich dann nicht, ist da ganz klar. Und dann fand es dann statt. Und dann hat der Anthroposoph genau die gleichen Begriffe verwendet. Gott und Erlösung und alles, dass die Leute total verwirrt waren, ne? Aber kein Mensch kam auf die Idee, die Begriffe zu klären. Und wir sehen, wie wichtig das ist, eben dieses zu klären. Ich habe dann die Frage gestellt, ich war im Publikum dann da, unerkannt zunächst, und habe dann gefragt, ja, was meinen Sie denn, wenn Sie von Gott reden? Der ist nicht drauf eingegangen, das wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Also die Begriffsklärung ist ganz wichtig. Und dann haben wir als Christen, das ist der letzte Punkt jetzt, einen großen Vorteil gegenüber dem ungläubigen und verirrten Menschen, den Weltanschauungen verirrten Menschen. Nämlich, dass jeder Mensch, wie es auch Francis Schäfer einmal gesagt hat, sich bewusst oder unbewusst, eher unbewusst, im Sog von Gottes Wahrheit bereits befindet. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil jeder Mensch ein Kind Gottes ist, der von Gott herkommt. Es gibt dieses bekannte Buch Ewigkeit in ihren Herzen von Don Richardson. Das heißt, es ist immer noch ein Urahnen, ein Ursehnen im menschlichen Herzen vorhanden nach der Ewigkeit, aus der der Mensch kommt, nach der Hand Gottes, aus der wir gefallen sind. Und auch der Heide weiß noch etwas von der Schöpfermacht eines Gottes, auch wenn er Götzendienst dann getan hat und sein Herz verfinstert wurde und sie haben sich dann Figuren geschnitzt und vergötzen Menschen und Gegenstände und Geister. Aber tief im Herzen ist immer noch die Ahnung, es gibt diese Schöpfermacht des lebendigen Gottes. Und da können wir anknüpfen und den Menschen da wieder zurückführen helfen, dass er das findet. Francis Schaeffer hat es einmal so formuliert in seinem Buch Gott ist keine Illusion. Er schreibt, nichtchristliche Denkvoraussetzungen, also nichtchristliche, widersprechen einfach dem, was Gott geschaffen hat, einschließlich des menschlichen Wesens. Die Bibel lehrt, dass der Mensch nicht einmal in der Hölle nach seinen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen leben kann. Selbst wenn ich mein Bett in der Hölle mache, siehe du, Gott bist doch da, Psalm 139, Vers 8. Nirgends kann der Mensch Gott entfliehen. Und dann schreibt er, keiner, weder eine Gruppe noch ein Einzelner, kann sein nichtchristliches System theoretisch oder praktisch zum logischen Schluss führen. Irgendwo, füge ich jetzt an, ist die Unlogik erkennbar in diesen ganzen Weltanschauungen. Ich werde morgen Punkt für Punkt versuchen, alle diese Weltanschauungen zu widerlegen. Das ist ein großes Vorhaben. Ich mache es auch zum ersten Mal. Ich darf vielleicht vorausschicken, dass das auch, so Gott will, mal mein wissenschaftliches Hauptwerk werden soll, was ich Ihnen morgen zum ersten Mal vortrage, christliche Apologetik im Überblick. Und da werden also wir versuchen, jetzt mal in kurzen Stichworten die ganzen Weltanschauungen darzustellen und dann immer nur 3-4 Sätze zentrale Kritik daran zu formulieren. Ob es jetzt der Atheismus ist oder der Feminismus oder der Neomarxismus oder der Evolutionismus, eine kurze Zusammenfassung. Und lassen Sie sich von den Fremdworten nicht erschrecken, das sind die ganzen Ismen, ne, die Weltanschauungen. Man kann das alles auch deutsch ausdrücken, aber es klingt so zunächst mal besser und ich werde es dann auch immer erklären, was da gemeint ist. Die Dinge werden uns dann ganz vertraut vorkommen, wenn Sie es dann hören. Also ich lade Sie da jetzt schon herzlich ein, bringen Sie auch noch Freunde mit. Wir wollen mal diesen Überblick versuchen morgen. Aber das will ich nochmal sagen, irgendwo ist in all diesen Systemen die innere Unlogik verborgen. Und diese innere Unlogik, Gott hat uns ja auch den Verstand geschenkt, da können wir den Menschen helfen, dahin zu gelangen, das zu erkennen. Natürlich, der Heilige Geist muss das im Herzen wirken. Er kann sich immer verstocken und verschließen, auch wenn es noch so paradox ist. Allein die Anthroposophie, darüber habe ich ja meine Doktorarbeit geschrieben, das ist ein so absurdes und verrücktes System, ich sage es mal einfach so krass, es hat mich in keinster Weise überzeugt, ich habe mich 8 Jahre damit beschäftigt. Da wimmelt es von Geistwelten auf dem Planeten X und dem Planeten Y und die Lemurier und die Atlantier und die Arier und die ganzen Rassen, die da sich tummeln und die Sonnengeister und Mondgeister. Es gehört viel, viel Glauben dazu, solche Dinge anzunehmen und hier das einfache Evangelium abzulehnen. Also die innere Unlogik ist drin und die ganzen Widersprüche in diesen Systemen, davon mal ganz zu schweigen. Schaeffer hat recht, die Bibel lehrt, dass der Mensch nicht einmal in der Hölle nach seinen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen leben kann. Und ich schließe jetzt mit einem Zitat von Francis Schaeffer. Er schreibt, begegnen wir also einem Menschen des 20. Jahrhunderts, gleich welchen Bildungsniveaus oder welcher sozialen Stellung, dann begegnen wir in ihm einem Menschen in einem Spannungsfeld, nämlich zwischen seinem logisch nicht haltbaren Weltanschauungssystem und dem wahren christlichen Glauben. In diesem Spannungsfeld steht jeder Mensch. Und diese Spannung wirkt sich bei unserem Gespräch mit ihm zu unserem Nutzen aus. Irgendwo ist ein Punkt der Inkonsequenz. Er nimmt eine Haltung ein, die er nicht logisch zu Ende verfolgen kann. Und das ist nicht nur eine intellektuelle, also gedankliche Spannung, sondern sie liegt in seinem Wesen als Mensch, in seiner Beschaffenheit als menschliches Geschöpf, als göttliches, erschaffenes Geschöpf, als von Gott erschaffenes menschliches Geschöpf. Ewigkeit in seinem Herzen. Ich fahre fort mit Schaeffer. Es liegt in seinem Wesen als Mensch. Der gefallene Mensch befindet sich im Widerspruch zu allem, was da ist, einschließlich dessen, was er selbst ist. Denn ursprünglich war der Mensch nicht so gedacht als gefallener Mensch. Jeder Mensch, so Schäfer weiter, befindet sich an irgendeinem Punkt der Linie zwischen der wirklichen Welt und den logischen Schlussfolgerungen seiner nichtchristlichen Denkvoraussetzungen. Je konsequenter ein Mensch seinen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen folgt, desto mehr entfernt er sich von der Wirklichkeit. Nochmals, je konsequenter ein Mensch seinen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen folgt, desto weiter entfernt er sich von der Wirklichkeit. Umgekehrt, je näher er der Wirklichkeit kommt, desto weniger ist er seinen eigenen nichtchristlichen Denkvoraussetzungen treu. Zitat Ende. Denn die Wirklichkeit ist die Welt Gottes. Und die Tatsache, dass er den Menschen geschaffen hat, dass der Mensch sich von Gott losgesagt hat durch den Sündenfall, das immer wieder ja geschieht im Leben, und dass er aber die Möglichkeit hat, zurückzukehren, indem ihn Gott zurückliebt in seinem Sohn Jesus Christus, zu ihm dieses neue und ewige Leben zu erfahren. Und so schreibt Schäfer nun, entdeckt ein Mensch den Selbstwiderspruch, in dem er lebt, dann muss der Christ in Liebe und aufrichtigem Mitleid dieses Schutzdach, mit dem er sich gegen Gott abzuschirmen versucht, entfernen und zulassen, dass die Wahrheit der objektiven Welt und seines eigenen Menschseins ungehindert über ihn hereinbricht. Ohne dieses Dach ist jeder Mensch schutzlos und verwundbar der Wahrheit dessen, was wirklich da ist, ausgeliefert. Die Wahrheit, die ihn zunächst trifft, ist nicht ein Dogma, also eine Lehre über die Wahrheit der Heiligen Schrift, sondern es ist die Wahrheit der objektiven Welt und die Wahrheit seines Menschseins. So erkennt er seine Not, dass er ein verlorener Sünder ist. Erst dann kann ich ihm anhand der Heiligen Schrift die Ursache seiner Verlorenheit und den Ausweg daraus zeigen. Soweit einiges über unsere Methode, wenn wir dieses Wort verwenden sollen, christliche Apologetik, aber immer im Angewiesensein auf Gott, auf seinen Heiligen Geist, der uns leiten möge, dieses auch dann in der Praxis zu tun. Und dazu möge uns auch morgen der Herr helfen, dass wir hier Weisheit und Richtlinien haben, um Menschen auch aus den Systemen herauszuhelfen. Nun lasst uns stille werden und beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir aus deiner Vaterhand, deines Vaters kommen und dass die Ewigkeit im Herzen jedes Menschen noch aufleuchtet, auch wenn er so viel Finsternis im Herzen trägt. Wir bitten dich, Herr, dass wir doch diese Ewigkeit in den Herzen wieder klar erhellen dürfen, dass du selber das vielen Menschen zeigst, auch durch unsere Hilfe. Lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir deine Boten und Botinnen sind und Menschen helfen, herauszufinden aus ihren Bindungen. Und wenn wir selber noch irgendwie verfinstert sind, dann lass es doch Licht werden in unserem Leben, Herr. Und zeige uns von deinem Wort her ganz klar, wer du bist und was du uns ja geschenkt hast am Kreuz auf Golgatha. Und so geht es auch mit uns nächsten Abend. Lass uns noch gute Gespräche haben und leite und erquicke uns auch am morgigen Tag, wenn wir dann uns mit den Weltanschauungen beschäftigen möchten. Und so segne uns nun, Herr. Sei du bei uns und halte uns in deiner Hand. Amen.